Auf Wiederhören.
Herzlich willkommen bei Auf Wiederhören. Ich bin Mareike und heute kommen wir zum grünen Abschluss von Jans Köln-Podcast-Tour oder von unserer Köln-Podcast-Tour, die Jan ja live in Köln miterlebt hat. Genauso wie ihr hört es jetzt schon ein bisschen später, aber wir haben jetzt das Unwetter gut überstanden, was durch das Ruhrgebiet gezogen ist. Ich hoffe, Jan, du meldest dich aus Köln, du lebst noch, dir geht's gut. Und wir haben mal wieder tolle Gäste, die du ja vielleicht kurz vorstellen kannst, Jan.
Ja, hi, sehr gerne Mareike, moje aus Kölle, an unsere fleißigen, freudigen Auf Wiederhören-Zuhörerinnen. Wie du bereits erwähnt hast, natürlich bin ich nicht alleine und ja, das Unwetter im Rheinland, im Ruhrgebiet, in ganz NRW halbwegs gut überstanden. Zumindest ist hier der Keller nicht geflutet und ich sitze noch im Trocknen und das nicht alleine. Wir haben Gäste natürlich dabei, sonst wäre das ein bisschen langweilig und ich müsste nicht durch Köln radeln, fahren und gerade schwimmen. Zu Gast bei uns sind Rebecca und Jan von Nomu und die beiden haben aus meiner Sicht einen absoluten Traumjob. Ich denke, fast jeder von uns, zumindest als Kind, wollte genau das beruflich machen, was die beiden bei Nomu machen. Kommen wir gleich dazu. Nomu, das ist, ihr ahnt es, ein Wortspiel und steht für keine Kuh, kein Mu sozusagen. Die stellen pflanzliches Eis, 100% pflanzliches Eis her und das mit natürlichen Zutaten in Bioqualität. Und ich finde, das hört sich nach einem perfekten Podcast-Gästen für den heißen Sommer an, der ja hoffentlich ganz bald wieder zurückkehrt nach Deutschland. Und Mareike, du als Veganerin müsstest eigentlich jetzt schon komplett begeistert sein von dem Thema, oder?
Absolut, ich bin vollends begeistert. Willkommen in unserem kleinen Podcast, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht könnt ihr euch kurz mal selber vorstellen, wer seid ihr denn und welchen Job, den Jan jetzt nochmal so ominös angekündigt hat, macht ihr denn bei Nomu? Vielleicht kann ja Rebecca anfangen.
Vielen Dank, ihr zwei, für das tolle Intro. Genau, also es geht um das Thema Eis verkaufen, aber nicht in einer Eisdiele, sondern tatsächlich im Lebensmitteleinzelhandel, in der Gastronomie, im Onlineshop, in 500 ml und 120 ml Bechern. Wie Jan es ja auch gerade schon gesagt hat, ne? Nomu steht für das Eis ohne Kuh, ein rein pflanzliches Biospeiseeis, das extrem geschmacksintensiv ist. Und vor allem ein Eis, womit wir auch Nicht-Veganer überzeugen und zu einem nachhaltigen Konsum inspirieren können.
Ja, auch hallo von meiner Seite. Ich bin der zweite Jan in der Runde und bin Mitgründer von der Rebecca. Und wir haben das Unternehmen Nomu damals im Jahr 2016 gegründet, beziehungsweise die Idee dafür entwickelt. Und ja, bei Nomu bin ich zuständig für die Bereiche Finance und Operations. Und ich freue mich auf jeden Fall heute, mit euch im Podcast zu sein.
Cool, für diesen ganz kleinen Einstieg. Rebecca, du bist quasi die Gründerin in diesem Duo. Was machst du? Was sind deine Aufgaben? Finance haben wir gerade gehört, Operations, was machst du?
Genau, ich mache den Vertrieb bei Nomu und die PR.
Und bevor wir zu unserem leckeren Eis, beziehungsweise zu eurem leckeren Eis kommen und ein bisschen darüber plaudern, wie das entsteht und wie ihr denn zum Beispiel mich als Nicht-Veganer abholt und Mareike sowieso schon abgeholt hat, aber zum Testen bringt, bevor wir dazu kommen, hat Mareike sicherlich unsere klassische Einstiegsfrage für euch parat.
Ja, du sagst es. Treue Podcast-Zuhörer wissen, was jetzt kommt. Wir beginnen unseren Podcast ja immer mit der Frage, was Nachhaltigkeit für euch ganz persönlich bedeutet. Also, dass ihr Nachhaltigkeit in eurem Arbeitsalltag präsent habt, ist ja klar. Aber was bedeutet euch Nachhaltigkeit für euch privat und wie setzt ihr das in eurem privaten Leben um?
Also, das ist auf jeden Fall eine sehr breit gestellte Frage. Und ich würde die so beantworten, dass Nachhaltigkeit für mich bedeutet, sich in allen Bereichen seines Lebens Gedanken zu machen, wie man an dem Problem arbeiten kann. Das heißt, angefangen beim, also es gibt da ja eigentlich das Privatleben und das Arbeitsleben. Wenn man jetzt auf das Privatleben guckt, einfach zu schauen, okay, was sind so Hebel, die ich in der Hand habe und wie groß sind die Hebel? Idealerweise fängt man natürlich bei den Hebeln an, die am größten sind. Da spielt zum Beispiel das Thema Ernährung eine ganz große Rolle, aber auch Mobilität. Es gibt aber auch so kleinere Sachen, wie zum Beispiel die Reduktion von Plastik. Und da muss einfach jeder für sich selber beurteilen, welchen Hebel möchte ich wie bedienen und wie kann ich, ja, wie, wozu sehe ich mich in der Lage? Der eine hat es vielleicht leichter, die eine Sache umzusetzen oder die andere. Und ja, letztendlich geht es darum, das Maximale, was man gerade tut, zu tun und sich vielleicht auch Ziele zu setzen, was man in der Zukunft noch tun möchte. Das ist so der eine Punkt, würde ich sagen. Und den kann jeder ganz individuell für sich entscheiden. Wichtig ist meiner Meinung nach immer, dass man was tut. Und beim Beruflichen, da ist es einfach so, da hat man natürlich auch eine riesen Einflussmöglichkeit. Allerdings muss man auch in der Lage sein, das für sich frei zu entscheiden. Es gibt ja Leute, die vielleicht nicht unbedingt entscheiden können, welchen Beruf sie arbeiten, weil sie einfach auf eine bestimmte Stelle angewiesen sind. Idealerweise hat man aber einen Beruf, wo man auch quasi an dem Thema arbeiten kann, sei es zum Beispiel, wie ihr jetzt darüber aufzuklären, oder wie wir jetzt aktiv an dem Thema zu arbeiten. Und ja, das bedeutet das für mich in beiden Sphären quasi an dem Thema aktiv arbeiten.
Ja, und für mich ist es auch die Konsumreduktion und das Thema Minimalismus in allen Bereichen. Denn wir leben halt mittlerweile in einer Gesellschaft des Überflusses und es braucht halt, ich sag mal, nicht jedes Jahr das neue iPhone und es braucht auch nicht die neuesten Klamotten, die immer irgendwie noch ein Trend sind. Und das in allen Bereichen zu leben, sich zu reduzieren, ist für mich auch ein ganz, ganz großer Teil im Bereich Nachhaltigkeit.
Ja, wieder mal sehr coole, spannende Antworten. Und klar, das Thema ist breit gestellt. Das wollen wir ja auch so eben, um eine große, ja, Individualität auch eben von euren Feedbacks zu kriegen. Und ihr wisst ja, zumindest die Zuhörerinnen wissen das, es gibt ja demnächst auch mal ein Nachhaltigkeits-Special, wo wir dann eben halt auch nochmal die Gäste zusammentrommeln und die besten und coolsten Antworten zu dem Thema Nachhaltigkeit zusammenstellen für euch. Einfach, um auch zu zeigen, wie groß diese Bandbreite beim Thema Nachhaltigkeit ist. Und bevor wir jetzt tiefer in das Thema NoMo einsteigen und veganes Eis natürlich, einen kleinen Eisbrecher, ha, schlechtester Wortwitz heute am Tag, das verspreche ich euch, und es wird auch nicht schlechter, einen kleinen Eisbrecher für euch zum Anfang. Jeder von uns hat ja eine ganz besondere Beziehung zu Eis. Also mir geht es zumindest so und verbindet bestimmt mit Eiscreme, Eisgenuss, nicht zuletzt seine eigene Kindheit. Und ja, wie ist das denn bei euch? Habt ihr ein persönliches Lieblingseis aus der Kindheit, ein spezielles Verhältnis vielleicht zu Eis, zu Eiscreme, was ja dann durchaus doch ein emotionales Thema ist, beziehungsweise für mich ist es eins, oder ist es vielleicht sogar beim ganzen Team so? Gibt es da ein ganz spezielles Verhältnis zum Thema Eiscreme? Also eure Einstiegsfrage vielleicht beim Einstellungsgespräch: Was ist euer Lieblingseis? Und wie kamt ihr zu diesem Thema Eis? Ich mache gerne mal den Anfang. Für mich war das meine Kindheit immer in Italien, die ich mit meinen Eltern da verbracht habe. Und da war natürlich Eiscreme zusammen mit Pizza so das Nonplusultra. Und zudem als Kind ganz klar Team Ed von Schleck. Ja, also als Kind dieses Ed von Schleck-Eis in den 80er, 90ern für den letzten Taschengeld Pfennig zusammenzusparen und den zu kaufen. Das war so meine erste emotionale Eiscreme-Verbindung. Aber wie ist das bei euch? Vielleicht, Rebecca, magst du mal anfangen diesmal?
Ja, Eiscreme ist natürlich bei jedem in der Kindheit irgendwo verankert. Und ich finde, Eis ist einfach ein cooles Produkt, weil es an Sommer, an gute Laune, an Freude und die Auszeit erinnert. Aber tatsächlich ist es ein wenig, also etwas weniger emotional, wie wir zu Eis gekommen sind, als ihr jetzt vielleicht denkt. Vielleicht, Jan, erzähl doch einfach mal unsere Gründergeschichte. Wie kam eigentlich die Idee zu NoMo zustande?
Ja, also beim Thema Eis muss man sagen, ich war früher auf jeden Fall ein absoluter Eisnascher. Ich wusste, wo die Tiefkühltruhe ist, und meine Mutter wusste auch, dass die regelmäßig nachbefüllt werden muss, weil da jemand im Haus wohnt, der die regelmäßig leer macht. Dann gab es, glaube ich, eine ganz lange Phase, wo ich kein Eis gegessen habe, und dann erst wieder mit dem Thema NoMo. Ja, wie kam es dazu zum Thema Eis? Letztendlich habe ich eine Doku geguckt, die sich Cowspiracy nennt. Die ist auf Netflix verfügbar. Jeder, der noch nicht geguckt hat, kann ich sehr empfehlen. Die behandelt quasi das Thema Folgen des Konsums tierischer Produkte für unser Klima. Und ja, die Folgen, die da aufgezeichnet worden sind, und die Ausmaße waren so drastisch zu der damaligen Zeit für mich, dass ich total geflasht war, wie krass der Einfluss tierischer Produkte auf die Umwelt quasi ist. Und ja, die Devise war danach klar, okay, man muss persönlich was ändern, wie ich das gesagt habe eben, ne, persönliche Sphäre. Idee war dann, schnell vegan zu werden, mehr oder weniger von heute auf morgen. Und ja, bei dieser Umstellung habe ich dann quasi bemerkt, wie krass schwierig es ist, wenn man irgendwie 20 Jahre lang immer tierische Produkte mehrmals täglich gegessen hat, das von heute auf morgen sein zu lassen. Wusste aber, dass es absolut notwendig ist, dass wir das gesellschaftlich irgendwie hinbekommen. Also nicht, dass jeder plötzlich vegan ist, das ist, glaube ich, einfach vermessen, aber dass wir anfangen, den Konsum tierischer Produkte zu reduzieren. Und da kam dann so ein bisschen die Idee, zu der Zeit habe ich auch BWL studiert, zu sagen, hey, wie wäre es, Nahrungsmittel zu produzieren, die nachhaltig sind, also pflanzlich, also zumindest nachhaltiger, und gleichzeitig es den Leuten aber einfach machen, ja, umzusteigen mit diesen Nahrungsmitteln, weil sie einfach geschmacklich mindestens genauso gut oder besser sind wie das, was sie kennen. Und die Wahl auf Eis fiel eigentlich dadurch, dass ich mit Rebecca dann quasi oder ich mit der Idee zu Rebecca gegangen bin und gesagt habe, hey, hier ist auf jeden Fall ein krasser Need, der ist jetzt schon groß und der wird in der Zukunft viel, viel größer. 2016 war das Thema ja noch gar nicht so groß wie heute. Und wir sind dann in den Supermarkt gegangen und haben geguckt, okay, wo gibt es im Supermarkt schon Produkte, die das gut angehen, das Thema, und wo noch nicht. Und da gab es zum Beispiel im Bereich Joghurt, jeder kennt die Alpro-Soja-Joghurts, die waren noch 2016 schon richtig gut. Produkte, wo ich gesagt habe, hey, also das ist auf jeden Fall eine krasse Alternative und ich muss mich hier 0,0 umstellen. Mega einfach, Joghurt plötzlich aus meiner, also tierischen Joghurt aus meiner Ernährung zu streichen und durch pflanzlichen zu ersetzen. Und im Bereich Eis gab es halt super wenig. Da gab es einen Anbieter und der hat wirklich scheußlich geschmeckt. Und dann war es eigentlich so eine ganz rationale Entscheidung, muss man sagen. Das war dann nicht so, hey, wir machen Eis, weil früher mochten wir Eis und wir haben schon immer Eis geliebt, sondern eher, da ist auf jeden Fall ein Bedarf und da ist auf jeden Fall noch eine Marktlücke. Und so viel die war damals quasi darauf, es im Eisbereich zu probieren. Und glücklicherweise hat das auch sehr schnell gut geklappt.
Ja, das ist mega spannend. Also du sagst ja auch, es war ja auch jetzt echt eine Reise für euch seit 2016. Ihr habt ja auch angefangen, nachts aus einer kleinen Gastroküche zu arbeiten. Das haben wir ja schon recherchiert. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wenn man bedenkt, dass ihr mittlerweile deutschlandweit im Einzelhandel vertreten seid. Du hast ja eben schon von eurer Gründergeschichte, von dem Gedanken dahinter erzählt. Wie waren denn die ersten Schritte von Nomu und gab es da dann irgendwelche Hürden und Schwierigkeiten, auf die ihr gestoßen seid, wo ihr vorher nicht mit gerechnet habt?
Also das Gute am Start einer Gründung ist, dass man nicht weiß, was auf einen zukommt. Das ist so wie ein bisschen, ich würde mir vorstellen, ich will jetzt den Kilimandscharo besteigen, aber ich weiß nicht, was auf diesem Weg auf mich wartet. Und das ist auch gut so, weil sonst wird man wahrscheinlich nicht anfangen. Also ich sage mal so, alle Herausforderungen und Hürden, die man sich irgendwie vorstellen kann, die kommen auch. Aber es geht um die Haltung zu sagen, hey, ich kann das schaffen und ich kann auch für alles eine Lösung finden und um das Durchhaltevermögen, was man an den Tag legen muss. Für uns war es halt damals so, im Studium, die 3 Semester, haben wir nachts unser Eis produziert in so einer kleinen Gastroküche, haben es tagsüber an Kölner Cafés und Restaurants vertrieben. Und als es dann so gut lief, haben wir nach dem Studium gedacht, okay, wir müssen das jetzt irgendwie in die große, weite Welt rausbringen und haben uns dann mal an den Supermarkt rangetraut und waren dann das erste Mal im Juni 2018 im Supermarkt verfügbar. Und dort lief es dann so gut. Wir haben auch viele Verköstigungen in den Märkten durchgeführt, viele Events, dass wir dann irgendwann auch den Schritt so für die deutschlandweite Distribution bei Nomu gewagt hatten. Erste Ketten, die uns zentral deutschlandweit gelistet hatten, war beispielsweise Alnatura oder Metro. Und dann nahm das Ganze so seinen Lauf. Und es ist immer verblüffend, wenn man jeden Tag viele kleine Schritte geht, was dann beispielsweise so ein Jahr später rückblickend dann bei rumkommt.
Ich finde es sehr, sehr spannend, was ihr erzählt. Also auch diese Reise, das ist ja ein bisschen, ja, es ist diese Emotion da, zumindest bei Jan, vielleicht theoretisch sogar noch ein bisschen mehr aus der Kindheit und die Schatztruhe plündern in der Eistruhe, so wie ich das kenne, dann lange keine Beziehung und dann ja eigentlich über eine wirtschaftliche Vernunftsentscheidung zum Thema Eis zu kommen, um zu sagen, okay, wir können damit aufklären, wir können eine Marktlücke bedienen, also doch schon eine clevere BWLer-Entscheidung mehr denn als eine vom Gaumen her, möchte ich mal zumindest so zusammenfassen. Und das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern das ist ja durchaus was Kluges und was Intelligentes, was am Ende wirklich auch hilft, dem Markt und der Nachhaltigkeit. Aber generell natürlich super spannend. Also von Kölner Cafés und Restaurants, die dann vielleicht mal euer Eis anbieten zu diesem Verkauf im Dachraum. Und ja, ein echter Startup-Traum quasi, den man Stück für Stück geht und von dem man vielleicht gar nicht weiß, was der nächste Schritt ist. Und ja, ich glaube, das fasst dir sehr gut zusammen oder Rebecca, du hast es, glaube ich, ziemlich gut zusammengefasst. Es ist manchmal sehr hilfreich, nicht zu wissen, was da auf einen zukommt als nächsten Schritt, weil sonst würde man, glaube ich, abends mal ungut schlafen und morgens vielleicht einfach mal im Bett liegen bleiben. Also zumindest, das kenne ich zumindest aus meiner Beratung auch so von ganz vielen Startups. Wenn man euch eure Produkte mal genauer ansieht, dann ist das ja so, man hat sehr viele interessante Geschmacksrichtungen, teilweise exotische Geschmacksrichtungen. Ingwer Zitrone ist dabei. Erdnusseis ist mir direkt ins Auge gesprungen, als ich mir das Portfolio mal angeguckt habe. Das Ingwer Zitrone habe ich sogar schon probieren dürfen und es ist großartigst. Wie ist es bei euch? Wie entwickelt ihr neue Sorten? Und vielleicht noch dazu, gibt es irgendwie so ein besonderes Verhältnis, weil auch so Klassiker wie Schokolade, Vanille und so kann man ja dann doch nicht ganz verzichten, oder?
Ja, also am Ende, also einmal, was man sagen muss, die Produktentwicklung, die haben wir schon immer selber gemacht und die machen wir auch heute immer noch selber. Das war für uns immer ganz, ganz wichtig, dass wir irgendwie verstehen, was wir am Ende auch verkaufen und genau wissen, wo kommt's her, wie wird's hergestellt. Genau, von daher haben wir uns damals in die Thematik eingearbeitet, ohne irgendwie zu wissen, wie Eis geht. Das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend und erkenntnisreich. Und auch heute haben wir immer noch neue Erkenntnisse und entwickeln es immer weiter, machen die Rezepturen immer besser. Also da ist auch noch viel Luft nach oben, auch heute noch. Genau, und wenn wir eine neue Sorte entwickeln, dann ist es eigentlich immer so, dass wir uns natürlich Gedanken machen, was wir cool finden. Also es gibt da so ein paar ganz grundsätzliche Gedanken, so welche Sorten musst du irgendwie haben, mit welchen Sorten kannst du dich ganz gut abgrenzen zu dem, was es auch schon im Markt gibt. Und dann ist aber auch ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Kunden fragen, welche Sorten die sich wünschen. Das ist eigentlich total wichtig und wird oft von vielen Unternehmen vergessen, auch den Kunden zu fragen, was er überhaupt will. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir von Beginn an immer sehr gut gemacht haben. Wir haben immer viel mit unseren Kunden gesprochen und uns Feedback eingeholt. Also wir waren zum Beispiel auch von Anfang an nicht immer Bio. Und das war ein Feedback, was die Kunden uns gegeben haben, zu sagen, hey, super, dass ihr rein pflanzlich seid und auch, dass ihr von Beginn an auf Plastik in den Verpackungen verzichtet. Aber wenn es Bio wäre, wäre es noch cooler. Und so setzen wir die Dinge Stück für Stück um, führen dann zum Beispiel Kundenumfragen auf Instagram durch und schauen, okay, welche Sorten treten da häufig auf und schauen dann, wie passt das in unsere aktuelle Linie. Und so wird das dann quasi ausgewählt, also sehr nah am Kunden. Und dadurch, dass wir inzwischen eine Menge Know-how auch haben, sind wir eigentlich auch in der Lage, da jeden Kundenwunsch immer nachzukommen.
Da vielleicht direkt nochmal eine Nachfrage. Was sind die Klassiker? Also geht bei euch denn, also wenn ihr jetzt zum Beispiel, ich glaube, Ingwer Zitronen gibt es das erst seit diesem Jahr oder gab es das letztes Jahr schon? Und dann war das auch so ein Prozess, ja. Also ihr führt das Thema ein, ihr führt das Eis ein und natürlich dann theoretisch auch die richtige Jahreszeit. Das ist ja, wenn wir bei dieser Marke jetzt oder bei dieser Sorte bleiben, ja eher dann auch tatsächlich der klassische Sommergenuss. Und dann geht das quasi, ihr testet das, bis es dann eine Marktreife hat oder wie kann man sich das vorstellen? Also ihr esst so viel Eis, bis es schmeckt?
Ja, du musst dir das so vorstellen, also es gibt dann die Idee für die Sorte und das heißt auch nicht, dass die Idee am Anfang genau das ist, was es am Ende ist. Also ich glaube beim Fall Ingwer Zitrone, das gibt es jetzt im zweiten Jahr, da wurde einfach sehr viel für irgendwas wie Limette und Zitrone gestimmt. Das heißt, wir wussten, okay, die Leute wollen irgendwas, ja, sag ich mal, Spritziges, Zitrusartiges. Dann haben wir uns natürlich auch angeguckt, okay, machen wir jetzt irgendwie ein klassisches Zitroneneis oder können wir da irgendwie noch einen Kick reingeben? Und bei Ingwer-Zitrone der Sorte war es halt so, es wurde sehr viel dafür gestimmt und wir haben uns einfach überlegt, okay, womit können wir das vielleicht noch kombinieren, um es einfach ein bisschen spezieller zu machen, weil es ja auch eine limitierte Sorte ist. So kam dann so ein bisschen die Idee. Und dann wird das einfach mal auf einer sehr kleinen Eismaschine bei uns in der Küche ausprobiert. Das heißt, wir haben die ganzen Zutaten, mit denen am Ende auch produziert wird, vor Ort. Du musst noch Lieferanten recherchieren. Also jetzt, wenn du zum Beispiel neue Zutaten hast, sowas wie Kokosmilch oder, weiß ich nicht, Bindemittel hast du natürlich immer da. Aber sowas wie Ingwer war zum Beispiel neu. Das heißt, da macht man sich dann auch mal auf die Suche. Wer kann einen mit Ingwer beliefern? Und ja, dann werden quasi Muster rangeholt von neuen Zutaten und das Ganze wird dann quasi auf der kleinen Eismaschine produziert. Das Ganze wird häufig dann auch blind verkostet. Das heißt, die Zutaten an sich, die geschmacksgebend sind, während man blind verkostet, um zu schauen, wer liefert zum Beispiel den besten Ingwer-Rohstoff. Natürlich wird auch mal preislich geguckt, wo gibt es zu welchem Preis den besten Geschmack und die beste Qualität. Ja, und dann sind das vor allem erstmal Verkostungsrunden im eigenen Team. Das heißt, es wird produziert und dann darf das ganze Team mal probieren und muss blind verkosten und Feedback geben und vielleicht auch verschiedene Ansätze bewerten, um einfach so ein bisschen zu schauen, okay, was ist am vielversprechendsten? Und wenn nachher irgendwie der Großteil einfach sagt, okay, das ist jetzt absolut geil, dann kann man auch mal ein, zwei Kunden befragen und schauen, wie es ist. Und in der Regel geht das dann auch ganz schnell, dass wir dann die Rezeptur glatt ziehen. Das Ganze wird dann nochmal bei unserem Produzenten, inzwischen produzieren wir ja nicht mehr selber, wird das Ganze dann testproduziert, um zu schauen, ob die Produktion auch auf großen Maschinen funktioniert. Da gibt es dann auch wieder Muster. Und wenn das alles passt und genauso ist, wie wir uns das vorstellen, dann geht es schon in den Verpackungsdruck und dann wird der ganze Launch vorbereitet.
Spannend geht's gleich weiter mit der aktuellen Folge Auf Wiederhören. Und damit ihr bei der neuesten Ausgabe nicht nur was auf die Ohren, sondern auch in eure Gläser bekommt, stellen wir euch heute unseren ersten Podcast-Werbepartner vor. Das ist diesmal Freedom Rebels Gin aus Berlin. Der Name bei den Rebellen ist Programm. Die Berliner wollen nicht belehren, dir nicht erzählen, wie komplex oder ausgewogen ihr Gin daherkommt, sondern dich einfach testen, trinken und genießen lassen. Ohne Etikette, ohne Vorschriften, aber mit einer vollen Ladung Geschmack. Denn am Ende ist dein Geschmack das, was entscheidet. Für alle Auf Wiederhören, Freunde, gibt es den Berliner Gin für den Podcast-Aktionspreis für nur 33 Euro statt 38,90 zuzüglich Versand. Zu bestellen ist das Ganze per Mail unter info@freedom-rebels.com unter dem Stichwort Kiezchecker. Die Infos dafür findet ihr natürlich wie immer auch in unseren Shownotes. Viel Spaß beim Auf Wiederhören. Und Prost.
Also es ist wirklich spannend, mal so in diesen Prozess reinzugucken, auch wie das bei euch abläuft, auch mit neuen Sorten und mit der Produktion. Ihr seid ja rein pflanzlich. Wie kann man das vergleichen mit traditioneller Eisherstellung? Gibt es da signifikante Unterschiede oder ist es quasi wie traditionelle Eisherstellung, nur eben mit pflanzlichen Alternativen?
Also wir dachten zu Beginn, dass es so sei. Also als wir damals im Supermarkt dachten, wir recherchieren mal Eisrezepte im Internet und tauschen einfach mal die Kuhmilch gegen Sojamilch aus und das Ei gegen pflanzliches Bindemittel und so weiter und so fort. Und das funktioniert, sag ich mal, bis zu einem gewissen Grad ganz gut. Also du kriegst es damit geschmacklich gut hin. Wenn es aber wirklich darum geht, so die perfekte Konsistenz zu erzeugen, Cremigkeit zu gewährleisten, auch wenn so ein Eis mal aus dem Freezer kommt, dann gehört da schon deutlich mehr dazu. Und je höher du die Messlatte legst, desto ja komplizierter wird das Ganze auch. Von daher kann man das nicht eins zu eins vergleichen. Das ist alles andere als trivial. Eis ist einfach ein sehr sensibles Produkt. Und ja, unser Produzent stöhnt manchmal darüber, wie wir Eis auch interpretieren. Kein tierisches Fett, keine Sahne, kein Eigelb, keine künstlichen Zusatzstoffe, die irgendwie von der Industrie normalerweise verwendet werden, um irgendwie Rezepturen zu stabilisieren, dann verwenden wir weniger Zucker, weniger Fett. Wir wollen ja auch nicht, dass unsere Produkte total ungesund sind. Und von daher, es ist auf jeden Fall komplex und es ist alles andere als trivial. Deswegen, ich habe eben gesagt, wir sind auch dauerhaft am Entwickeln und uns am Verbessern. Es kommen immer wieder so neue Themen auf, wo wir sagen, hey, das müssen wir zukünftig in die Entwicklung noch mit einbeziehen, weil das auch ein wichtiger Faktor ist. Und ja, ich kann auch gar, also wir können eigentlich gar nicht so richtig sagen, wie es im Vergleich zu Milcheis ist, weil wir nie Milcheis gemacht haben. Also wir können gar kein gutes Milcheis wahrscheinlich produzieren oder entwickeln oder müssten uns da erstmal sehr lang reinarbeiten, wie das eigentlich geht, weil das war für uns ja von Anfang an gar kein Thema. Von daher, den Vergleich kann ich gar nicht so richtig ziehen. Es ist einfach nur so, dass das, was wir machen, mit all den Zielen, die wir uns für unsere Produkte setzen, auf jeden Fall schon recht komplex ist und eine Menge Know-how inzwischen und auch Arbeit erfordert, um da wirklich gute Produkte zu realisieren.
Am Ende kommt es ja darauf an, dass es ein großartiges Produkt ist, was allen schmeckt, wo vielleicht derjenige, der überzeugt werden muss, nichts vermisst, sage ich jetzt mal vorsichtig, ne? Weil das ist ja quasi der klassische Umstieg. Ach nee, das kann ja gar nicht so schmecken wie. Dann kommt der Geschmack, der einen überzeugt und dann bleibt man dabei. Ja? Also klar, es gibt die einen, die nicht überzeugt werden müssen, aber ihr wollt ja natürlich auch nicht nur den Veganer ansprechen, der es jetzt schon ist, sondern eben derjenige, der auch diese Marke neu entdeckt für sich und das im Zweifelsfall sogar deswegen kauft, weil diese Sorte so mega gut ist, ne? Und das Packaging total cool ist und genau, apropos Packaging, ein bisschen Anklang hat es ja schon, könnt ihr vielleicht auch beide nochmal so drauf antworten. Eigentlich jetzt ja schon fast klar, wo wir euch ein bisschen kennen. Denn selbst beim Verpacken der Pakete, beim Versand seid ihr extrem nachhaltig. Also der Verzicht von Styropor zum Beispiel beim Einsatz von Trockeneis, den viele so nicht hinkriegen, auch wenn sie nachhaltig produzieren. Die Packungen selber, Habt ihr das von Anfang auf der Agenda gehabt, das eben genauso umzusetzen? Und wie habt ihr das dann geschafft? Also wie war der so der Schritt von der Materialbesorgung, von der Recherche? Das ist ja bestimmt auch nicht so ganz einfach, oder?
Ja, also es ist auf jeden Fall, wie ich eben gesagt habe, es entwickelt sich immer weiter. Da wir ein nachhaltiges Unternehmen sind, gucken wir uns natürlich um, welche Möglichkeiten gibt es. Und im Bereich Online-Versand, das ist ja darauf, wo du gerade anspielst, haben wir von Anfang an immer eine Lösung verwendet für den Endkundenbereich, die nicht Styropor ist. Das heißt, aktuell verwenden wir eine Verpackung aus recyceltem Altpapier, also ein Karton, der quasi damit isoliert ist. Das heißt, die Isolierung kannst du zu 100% in die Altpapiertonne werfen. Die wird dann quasi da wieder zu Altpapier gemacht. Das heißt, wir haben 100%ige Integration in den Wertstoffkreislauf, was super cool ist. Im B2B-Bereich und auch bei sehr großen B2C-Sendungen muss man aber fairerweise sagen, und so transparent sind wir auch, haben wir aktuell noch Styroporboxen im Einsatz, weil es einfach für diese Größen an Paketen noch keine nachhaltigen Isolierverpackungen gibt. Das ist aber auch zum Beispiel so ein Thema, wo wir gerade mit Hochdruck dran arbeiten, auf jeden Fall spätestens zum nächsten Jahr das auch abgeschafft haben wollen. Das heißt, es ist einfach immer auch so eine stetige Weiterentwicklung und wir versuchen natürlich immer, die Neuigkeiten und Innovationen, die es am Markt gibt, dann auch sofort umzusetzen und zu nutzen. Manchmal sind einem da aber auch einfach die Hände gebunden.
Ihr habt ja auch eine super gute Klimabilanz. Ich meine, ihr arbeitet, hast ja eben auch noch gesagt, ihr arbeitet jetzt auch stetig dran, da noch euch zu verbessern und noch weiter voranzukommen. Also jeder Becher Nomu bindet ja doppelt so viel CO2 aus der Atmosphäre, als für die Herstellung ausgestoßen wurde sozusagen. Wie schafft ihr das? Klar, ihr entwickelt euch permanent weiter, aber wie schafft ihr das, so eine extrem gute Klimabilanz zu haben quasi?
Genau, für die Klimabilanz arbeiten wir mit einem Zukunftsinstitut zusammen. Da wird alles ganz genau berechnet und aufgeschrieben, was wir ausstoßen. Also beispielsweise, ob ich jetzt für einen Vertriebstermin mit der Bahn nach Berlin muss oder ob die Mangos aus Indien kommen. Es wird alles berechnet und dann tatsächlich muss Doppelte wieder ausgeglichen. Und wir schützen Regenwald in Brasilien und verhindern quasi, dass Bäume da gerodet werden und dass somit auch mehr CO2 gespeichert werden kann.
Das heißt, ihr versucht dann auch entsprechend die Produkte lokal zu beziehen und wenn es eben nicht geht, Mango hast du gerade gesagt, dann im Endeffekt das irgendwie auch auszugleichen mit anderen Produkten oder also quasi, dass der Becher in sich oder die Sorte in sich das auch noch hergibt oder gleicht ihr das dann quasi auch über eure Palette aus?
Wir gleichen unseren CO2-Ausstoß über das gesamte Unternehmen aus, also ob wir Strom brauchen, ob wir Bahnfahrten haben, ob die Mangos aus Indien kommen oder die Verpackungen. Und wir arbeiten eigentlich so nach dem Ansatz, was wir halt nicht optimieren können, wie beispielsweise eine pflanzliche Rezeptur, können wir optimieren, weil wir können sagen, ne, wir nehmen statt Kuhmilch, nehmen wir Kokosnussmilch oder andere pflanzliche Erden. Aber wir können zum Beispiel nicht sagen, Kakao wird jetzt plötzlich in Deutschland angebaut. Deswegen sagen wir immer, was wir halt optimieren können, das tun wir. Und was nicht, das müssen wir dann kompensieren. Und das dann auch ums Doppelte. Mehr zurückgeben, als wir quasi verbrauchen.
Perfekt, also komplette Transparenz sozusagen. Und das eben nochmal als Report ausgegleicht. Nachhaltigkeit ist ja auch immer so ein Aspekt von, klar, das Produkt ist nachhaltig, aber natürlich gibt es auch so diese soziale Nachhaltigkeit im eigenen Team. Ist euch das Team dann auch besonders wichtig, mit dem ihr dann zusammen Eis herstellt? Soziale Projekte habt ihr ja gerade schon angesprochen, aber reicht das dann im Endeffekt Team, Arbeitsklima etc.? Gibt es zum Beispiel eine Eis-Flatrate?
Ja, also Nachhaltigkeit, wie du sagst, ist ein weiter Begriff. Auch soziale Nachhaltigkeit ist super wichtig. Das bedeutet, wir haben sehr, sehr flache Hierarchiestufen auch bei uns im Unternehmen. Es gibt diese sogenannte Eis-Flatrate, also man kann bei uns im Office so viel Eis essen, wie man möchte und hat auch ein festes Monatskontingent für sich selbst oder Freunde und Familie. Bei uns ist es auch so, dass wir allen Leuten im Team versuchen, sehr viel Eigenverantwortung, Ownership zu geben, dass alle im Team sich bestmöglichst weiterentwickeln können. Und wir sagen immer, ihr sollt nicht für Nomu arbeiten, sondern ihr sollt für euch arbeiten, für eure Weiterentwicklung persönlich und beruflich. Wir geben dem Team sehr, sehr viel Flexibilität, ob es jetzt Homeoffice-Arbeiten ist oder im Office selbst arbeiten. Das ist uns einfach mega wichtig und bei uns steht der Mensch im Fokus.
Ich würde euch als Arbeitgeber definitiv sehr attraktiv finden, wenn das heißt, ich kann die ganze Zeit euer Eis essen. Das ist auf jeden Fall Super cool. Zum Abschluss möchte ich euch noch fragen, ob es bei euch für die Zukunft auch noch spannende Projekte gibt, die ihr hier vielleicht schon mal ein bisschen anteasern wollt. Also vielleicht so ein No-Mu am Stiel oder noch irgendwelche Sorten, die gerade in der Mache sind. Habt ihr da irgendwas, was ihr noch schon teilen könnt?
Ja, es wird bei uns eigentlich immer getüftelt. Es werden auch neue Kategorien im Eisbereich von uns kommen für nächstes Jahr. Aber was jetzt ganz ad hoc ist, ist tatsächlich, dass wir in ein paar Tagen einen Launch haben online und bringen eine neue Sorte raus mit einem Sommerpaket. Von daher, bei uns wird es nicht langweilig und wir überlegen auch schon, so mal in Richtung Flagship Stores zu gehen mit dem Eis. Müssen uns jetzt auch erstmal konzentrieren, dass wir in der Dachregion weiter bekannt und verfügbar werden. Also wir haben ganz, ganz viele Bereiche, ob es jetzt E-Commerce Limited Editions ist, ob es der Flagship Store ist, ob es neue Kategorien für den Handel sind oder die Expansion. Bei uns wird es nicht langweilig.
Ja, das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Wie kann es einem langweilig werden, wenn man Eis herstellt, das essen kann und das dann noch kreativ weiterentwickelt? Freue ich mich auf jeden Fall immer sehr drüber. Ich habe den großen Vorteil, ich habe einen Supermarkt gegenüber, da werde ich jetzt gleich hinstürmen, weil ich weiß, da seid ihr vorhanden und direkt nochmal Eis essen. Für die auf Wiederhören Zuhörerinnen da draußen einfach mal auf der Website schauen. Da gibt es auf jeden Fall zumindest erstmal den Appetit auf ganz viel Eis. Kann ich euch garantieren. Vielleicht zum Abschluss, ihr könnt natürlich dann sagen, ob ihr noch ein Thema habt, was euch unter den Nägeln brennt. Gibt es irgendwie so eine ganz lustige Anekdote vielleicht, die ihr mit den Hörern auf den Weg geben könnt? Also gab es vielleicht mal einen Ausrutscher bei einem Rezept oder irgendwas, was gar nicht funktioniert hat? Gibt es sowas bei euch?
Das gibt es täglich. Das sind immer kleinere Dinge, immer größere, aber ehrlicherweise ist, glaube ich, ein Großteil unserer Zeit von Rebecca und mir, die wir verwenden, geht genau darauf, solche Dinge zu lösen, weil es geht immer irgendwas schief. Dann lernst du aus der einen Sache und dann kommt schon das nächste Ding. Dadurch, dass sich das Ganze so weiterentwickelt und so viele neue Situationen entstehen, ist das gar nicht vermeidbar. Ach, Rebecca, was sind jetzt so die größten Dinge, die man hier erwähnen kann? Also was zum Beispiel mal ganz früher echt ein Riesending war, wir hatten unsere ersten Kunden und die ersten Bestellungen für Restaurants, die Eis haben wollten und haben dann eine Küche gefunden. Man muss ja in der Gastronomie produzieren, also in einer offiziellen Gastroküche, wenn man damit Umsatz machen will, gewerblich. Und wir hatten dann eine Küche gefunden und haben produziert für die ersten Aufträge. Und kurz bevor wir fertig waren, und es war wirklich eine heidene Arbeit schon allein der Auftrag, weil wir damals einfach noch keine große Eismaschine hatten, kamen dann plötzlich zwei Herren in die Produktionsküche rein und klopften an der Tür. Das war dann die Lebensmittelüberwachung Köln. Und ja, die haben dann mal gefragt, was wir hier machen. Und wir so, ja, wir machen Eis. Und dann haben die sich mal den ganzen Laden angeguckt und haben gesagt, so, hier geht das nicht mehr weiter, weil wir die nicht vorher informiert hatten. Es stand aber auch nirgendwo, dass man das so machen muss. Und die beiden Herren waren dann wahrscheinlich, haben sich ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt, und deswegen gesagt, hier wird nicht weiter produziert und alles, was ihr produziert habt, wird vernichtet, weil ihr das nicht mit uns abgesprochen habt. Ja, und das war zum Beispiel etwas, da würden wir jetzt irgendwie rückwirkend drüber lachen, aber damals war das echt richtig blöd, weil wir quasi das ganze Geld schon für die Produktion ausgegeben haben, für die Rohstoffe und sonst was. Und wir hatten dann ja auch keine Möglichkeit mehr, den Auftrag zu bedienen. Das heißt, Umsatz ist auch flöten gegangen. Das zum Beispiel sowas so in der früheren Zeit, was echt schief gegangen ist. Es gibt auch, also jedes Jahr größere Sachen, die schief gehen. Vielleicht fällt der Rebecca noch irgendwas ein, was man so erzählen kann.
Ich weiß, eine Situation, da war ich sehr fuchsig, die hast du auch miterlebt, Jan. Das war auch irgendwie in 2017. Wir waren auf einem Event, ich war auf einem Event mit meiner Mama damals noch. Und wir wollten es absagen, sind aber aus dem Meeting nicht mehr rausgekommen, weil es war 13 Grad und Regen und wir sollten draußen stehen und Eis verkaufen. Und ich habe wirklich keine einzige Kugel verkaufen können und habe das dann abgebrochen und mich widersetzt und bin damit den ganzen Stand von dieser Eventfläche gegangen. War dann total genervt, weil es einfach so eine blöde Situation war, da zu stehen im Kalten, im Regen und man möchte versuchen, Eis zu verkaufen. Das hat Jan damals auch mitbekommen, da war ich ein bisschen sauer.
Das trifft ja fast auf die letzten Wochen dieses Sommers auch zu. Also zum Glück habt ihr hoffentlich keine großen Eventflächen die letzten 2, 3 Tage gehabt, wo ihr dann weggeschwommen seid.
Nein, nein.
gut, Glück gehabt und der Sommer kommt ja hoffentlich bald wieder, abgesehen davon, ich esse Eis das ganze Jahr, also von daher, mich verliert ihr da nicht nur, weil es mal ein paar Tage regnet. Das interessiert mich tatsächlich noch zum Schluss. Ist das bei euch so, habt ihr irgendwie, merkt ihr einen Peak im Sommer oder habt ihr mittlerweile euer Portfolio so aufgestellt, dass man sagen kann, komm, das geht das ganze Jahr über?
Ja, einen Sommerpeak merkt man immer, aber tatsächlich im Handel ist es auch so, es gibt Leute, die essen ganzjährig Eis und im Sommer kaufst du halt das Eis, um es draußen mit der Familie zu essen, macht man vielleicht häufiger. Im Winter ist es dann eher so, sich mal irgendwie abends vor Netflix was zu gönnen. Also es gibt diesen Peak, aber er ist nicht so stark wie zum Beispiel in der Gastro, wo es eigentlich viel darum geht, Eis draußen zu essen. Wenn es kalt ist, dann ist halt kein Eis draußen. Im Handel ist es aber anders.
Danke euch ganz, ganz herzlich. Das war super spannend. Ich glaube, ich brauche jetzt auch ein Eis. Ich glaube, ich höre gleich nochmal irgendwie los. Ich verabschiede mich.
Vielen Dank, ja, euch.
Dankeschön. Ich kann da auch nur einen Haken dran machen. Ich finde es sehr cool, dass ich mal so ein bisschen Einblick habe jetzt in die Welt der veganen Eisherstellung, die mir bisher noch gar nichts gesagt hat, außer dass ich es gegessen habe als Produkt. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich freue mich tatsächlich auf die Partnerschaft, die wir haben mit Tiefschecker auch und Nomu, auf dem Podcast, wenn er ausgestrahlt wird. Und die letzten Worte habt ihr. Vielen Dank, dass ihr Zeit hattet.
Vielen lieben Dank euch.
Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank euch.